Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Heute mit Maximilian Schönherr und diesen Themen.
Schadsoftware Einfallstor. Stücklisten gegen Open-Source-Lücken. Vollautomatisches Autobahnfahren in ganz Deutschland. Ohne künstliche Intelligenz. Vollautomatisches Autofahren in den USA. Mit künstlicher Intelligenz. Level 4. Das Auto fährt auch ohne Fahrer. Und das digitale Logbuch. Selbstdezimierung.
Nach US-Medienberichten von vorgestern greifen chinesische Staatshacker aktuell wieder Ziele in den Vereinigten Staaten an, nachdem sie sich lange ruhig verhalten hatten. Sie nutzen dabei die Sicherheitsprobleme einer Java-Komponente, die bis vor kurzem außer Programmierer kaum jemand gekannt hat. Sie wird geschrieben Log4J und ausgesprochen Log4J. Sie ist äußerst beliebt und deswegen auch in einer großen, unbekannten Anzahl von Programmen und Systemen verbaut worden. Und genau das ist ein Problem. Achim Kehler berichtet.
First off, I should say that the Log4j vulnerability is the most serious vulnerability.
Die Log4j-Schwachstelle ist die gefährlichste, die ich in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn gesehen habe. Sie steckt in einem Stück quelloffener Software, in Millionen von Geräten, in Videospielen, medizinischer Ausrüstung, industriellen Steuerungen und Cloud-Diensten, weil es eben Open Source ist und von Softwarehäusern aller Art verwendet wird.
All manner of vendor products.
Sojane Easterly, die Direktorin der Cyber Security and Infrastructure Agency, diesen Januar im US-Fernsehen. Die Log4j-Lücke ist am 10. Dezember 2021 bekannt geworden. Und dann ging's ganz schnell, erzählt Mirko Ross, Chef des Stuttgarter IT-Sicherheitsunternehmens Aswin.
Die ersten automatisierten Angriffe, also wo Server gescannt werden und es wird geguckt, ist da Log4j drauf installiert, das war so innerhalb von 8 Stunden nach Bekanntwerden, also Publikation der CVI, gab es so die ersten Angreifer, die automatisiert Server im Internet gescannt haben auf Log4j. Ist es die Version, die angreifbar ist und dann automatisierter Angriff.
Am 16. Dezember wurde das Rechnernetz der belgischen Streitkräfte attackiert. Am 17. ging nach einem Angriff die Website des deutschen Bundesfinanzhofs offline. Und das war nur der Anfang. Von der Log4j-Schwachstelle waren und sind sehr viele verschiedene Institutionen und Unternehmen betroffen. In solchen Fällen können sich Cyberkriminelle ihre leichten Opfer aussuchen. Man spricht von Angriffen auf die Lieferkette, an deren Anfang ein unsicherer oder gar ein infizierter Softwarebaustein steht.
Ein guter Cyberkrimineller ist ein stinkfauler Akteur. Der sagt sich, ich möchte quasi mit wenig Einsatz einen maximalen Output erzielen. Und wenn ich eben einen Lieferant angreife, quasi einen populären Lieferant in der Software-Lieferkette, dann muss ich nur einen angreifen und der liefert dann meine Schadsoftware an seinen 10.000 Kunden aus, die ich dann auf einem Schlag mit kompromittieren kann. Das heißt für mich ein Angriff, Jackpot, weil ich bekomme meinen Einsatz 10.000-fach zurück.
Die Softwarelieferkette ist lang, verliert man schnell den Überblick und das eine oder andere Stück Code aus den Augen. Infolge der Log4j-Schwäche hat denn auch die US-Regierung angeordnet, dass öffentliche Einrichtungen nur Programme einsetzen dürfen, deren Teile bekannt sind. Deshalb werden jetzt quasi Software-Stücklisten angelegt. Software Bills of Materials. Entsprechende Tools analysieren die Systeme, unterscheiden zwischen selbstgeschriebenem und übernommenem Code und versuchen, die fremden Bestandteile eindeutig zu identifizieren und zu benennen. Was sich allerdings oft als schwierig herausstellt, denn jede Linux-Distribution ist ja eine eigene Welt für sich mit eigener Sprache und eigener Notation. Und jedes Software-Repository ist anders organisiert. Dazu kommen ISO-Standards und proprietäre Produktnamen. Die Tools müssen daraus eine konsistente Software-Stückliste erstellen. Und weil Vorgaben der US-Administration in der IT schnell zu de facto Standards werden, verlangen mittlerweile auch große Unternehmen von ihren Lieferanten, dass sie Software-Bills of Materials erstellen. Insofern hat Log4j die Arbeit von Softwareentwicklern nachhaltig verändert.
Es wird uns noch Monate beschäftigen, weil die Software so verbreitet ist und die Schwachstelle sich so leicht ausnutzen lässt.
So Jane Easterly im Januar. In Deutschland sind Software Bills of Materials zumindest in der Autoindustrie längst üblich. Dabei spielt sicherlich auch die Horrorvorstellung mit, ein Hacker könnte ein Auto bei voller Fahrt kapern und dann etwa den Halter mit einer Kryptogeldforderung erpressen.
Solange die Autos nicht ans Internet angebunden waren, Klassiker, hat es kein Mensch interessiert, sage ich mal. Jetzt, nachdem die Fahrzeuge konnektiert sind und es ja auch den gesetzlichen Zwang gibt, dass die ans Internet angebunden werden müssen oder zumindest konnektiert werden müssen, wird es eben jetzt ein großes Thema. Und das heißt, dieses Durchmelden innerhalb der Lieferketten, welche Software wurden wie verbaut, ist eigentlich jetzt erst ein Thema, das aufkommt, weil wir vernetzte Fahrzeuge haben.
Achim Killer über eine gefährliche und weit verbreitete Sicherheitslücke durch das ursprünglich gar nicht böse gemeinte Java-Modul Log4j. Da klangen gerade die ans Internet angebundenen Autos an. Die Bordelektronik eines aktuellen Wagens funkt schon heute gern Daten über die private Autofahrt an den Server des Automobilherstellers. Das Abstellen dieses Datenflusses ist nicht trivial und mit Serviceeinbußen verbunden. Zum Beispiel lässt sich der Wagen dann nicht mit einer App von zu Hause aus vorheizen, 10 Minuten bevor man einsteigt. Denn dieser Befehl geht vom Smartphone zum Server und dann erst zum herbstlich kalten Auto. Nicht ohne Grund ist es ein US-amerikanischer Konzern, der ohne den Widerstand von datenschutzbewussten Kunden und Kundinnen Unmengen an Daten, auch Videos der ins Fahrzeug eingebauten Kameras, sammelt und auswertet. Am vorletzten Wochenende stellte der kalifornische Elektroautokonzern Tesla auf der jährlichen Konferenz mit dem Namen AI Days Neuigkeiten zum autonomen Autofahren mit Hilfe von künstlicher Intelligenz vor. Die AI Days Vorträge begannen allerdings nicht mit einem Auto, sondern mit einem Roboter. Die Firma nennt den Zweibeiner Optimus. Markus Schuler in San Francisco, Sie haben die Veranstaltung unter die Lupe genommen. Hat Optimus den autonomen Autos die Show gestohlen?
Ja, das war leider so, denn Optimus kann eigentlich, wenn man sich diesen Roboter anschaut, noch gar nicht viel. Ein Metallgerippe auf zwei Beinen, das nur sehr langsam und stockend läuft, auch wenn Tesla-Chef Musk beteuert, der Roboter soll einmal weniger als $20,000 kosten. So richtig glauben mag man ihm das in der Fachwelt nicht.
Zunächst mal die Frage, Markus Schuler, Sie leben in San Francisco, fahren öfter durch Kalifornien, nehme ich an, und in andere Bundesstaaten der USA. Sehen Sie autonom fahrende Fahrzeuge? Das heißt Fahrzeuge, die wirklich selber blinken und die Spur wechseln.
Also das kann man natürlich schlussendlich nie sagen, aber um die Frage zu beantworten, ja natürlich. Also in San Francisco fahren sehr viele Fahrzeuge umher. Das Silicon Valley ist nur wenige Kilometer von der Stadtgrenze von San Francisco entfernt. Waymo, eine Alphabet-Tochter, gehört zu Google. Die fahren besonders häufig in San Francisco mit ihren Fahrzeugen und die erkennt man einfach schon daran, dass die Lidare am Spiegel gebaut haben, umbaut haben, also Radar und Sensoren. Das Dach ist viel höher, dort ist ein Aufbau drumherum und daher erkennt man das und man sieht dann auch immer die Fahrzeuge, wenn sie denn abbiegen, dann blinken sie schon 200-300 Meter vorher. Wir braven Europäer, wir blinken 100 Meter vorher und der Amerikaner, der blinkt überhaupt nicht, wenn er denn abbiegt und insofern erkennt man diese Fahrzeuge dann relativ schnell.
Sind die eine Pest für die normalen menschlichen Autofahrer?
Pest manches Mal, weil die Fahrzeuge doch sehr behutsam und langsam ihre Manöver ausführen.
Ja, kommen wir auf die AI-Day-Erfahrungen mit dem autonomen Autofahren zurück. Full Driving Software, bei uns hieß es einfach Level 3 oder Level 4 in der EU. Was hat es mit dieser Bezeichnung und mit dieser Veranstaltung auf sich?
Ja, die Bezeichnung Full Driving Software, FSD, wie sie bei Tesla heißt, die ist leider etwas irreführend, wie so häufig eigentlich in der Nomenklatur bei Tesla. Die Autopilot-Funktion, die gibt's ja schon lange. Es ist aber überhaupt kein Autopilot, es wird nur suggeriert, es sei ein Autopilot. Natürlich ist man auch hier gesetzlich gehalten, stets immer die Hände am Lenkrad zu haben. Diese FSD-Software, die befindet sich im Beta-Stadium und sie kann in den Tesla-Fahrzeugen installiert werden. Kostenpunkt $15.000. Sie ist aber entgegen des Namens keine Anwendung, die das Fahrzeug voll autonom fahren lässt. Vielmehr ist es nur in Anführungszeichen ein Level-2-System, ein fortgeschrittenes Fahrassistenzsystem, das in bestimmten Szenarien, also das Lenken, Beschleunigen und Bremsen, übernehmen kann. Mittlerweile ist es laut Tesla in 160.000 Fahrzeugen installiert, allerdings nicht in der EU. Dort hat man FSD wegen strengerer Vorschriften bislang nicht für den öffentlichen Straßenverkehr freigegeben. Aber FSD ist ein ambitioniertes System und technisch wohl anspruchsvoll.
Also das, was Sie jetzt erzählen, kommt mir so bekannt vor aus Europa. Hier gibt es in jedem etwas anspruchsvolleren neuen Wagen Level-2-Software, die die Spur hält, die automatisch die Distanz hält, die aber nicht blinkt. Sobald sie blinkt und Sie können die Hände vom Lenkrad nehmen, ist die Sache Level 3. Also wir sprechen hier wirklich auch bei diesem großen US-Hersteller, der bekannt ist für seine Forschungen, von Level 2. Das will ich nur mal ganz klarstellen, ja?
Also so verkauft es Tesla zumindest gegenüber den Behörden, dass das System mehr kann und dass seine Nutzer das System viel stärker dazu benutzen, um ihre Fahrzeuge halbautonom oder autonom über die Straßen fahren zu lassen. Das sieht man hier in Kalifornien häufiger. Und wenn man mit Leuten spricht, die eben diese Funktion in ihren Tesla-Fahrzeugen aktiviert haben, dann sagen die das auch auf der Autobahn, wenn es 100 Kilometer immer geradeaus geht. Natürlich ist das System aktiviert und dort haben die meisten dann auch die Hände nicht am Lenkrad.
Die haben die Hände nicht am Lenkrad. In Europa muss man sie am Lenkrad halten.
Eigentlich muss man sie am Lenkrad halten, aber viele machen das natürlich nicht, weil sie Tesla vertrauen, dass das System so ausgereift ist. Aber es sind ja auch in der Vergangenheit immer wieder entsprechende Unfälle passiert. FSD lässt sich sowohl auf Autobahnen als auch auf Stadt- und Landstraßen nutzen. Das System kann beschleunigen und verlangsamen. Es ist laut Tesla außerdem in der Lage, Linksabbiegungen auf Kreuzungen vorzunehmen. Das ist für automatisierte Systeme, so haben mir die Fachleute erklärt, eigentlich eine extrem schwierige Sache. Und es erkennt Verkehrszeichen und andere Straßenschilder. Das ist jetzt nun wiederum nicht so schwer. In den USA steht dieses System aber unter verstärkter Beobachtung. Derzeit untersucht die Bundesbehörde National Highway Traffic Safety Administration nämlich 16 Unfälle. Tesla-Fahrzeuge sind hier mit stehenden Autos zusammengestoßen. Es gibt sogar einen Todesfall zu beklagen, sowie insgesamt 15 Verletzte. Tesla droht derzeit sogar ein möglicher Rückruf von Autopilot und oder dieses FSD-Systems, was quasi eine Erweiterung dieses sogenannten Autopiloten ist.
Soweit Markus Schuler mit seiner Einschätzung der AI Days von Tesla in Kalifornien. Ich fuhr vor 7 Jahren in einem Testwagen von Audi vollautomatisch und sehr schnell auf der Autobahn von Braunschweig nach Wolfsburg. Ich saß zwar am Steuer, hielt aber das Lenkrad nicht und hatte auch die Füße nicht an irgendwelchen Pedalen und blinkte beim Spurwechsel nicht. Das tat der Wagen alles von selbst. Der Testwagen wurde zusammen mit Volkswagen entwickelt. Aber als ich jetzt bei VW anfragte, hieß es, die Programmierung des autonomen Fahrens habe man außer Haus gegeben, nämlich unter anderem zu einem US-amerikanischen Konzern mit einer Niederlassung in München. Dort fuhr der elektrische VW-Bus schon voll autonom herum, allerdings mit einem Fahrer, der notfalls eingriff. Und nur in einem eng besetzten Gebiet. Das hängt damit zusammen, dass die Software im Auto mit augmentierter Realität arbeitet und dauernd das aktuell über die Kamera und Scanner wahrgenommene mit hinterlegten 3D-Grafiken abgleicht. Und die 3D-Grafiken, muss man sich vorstellen, wie Google Street View, nur echt 3D, also räumlich. Sie wurden lange vor der Testfahrt aufgenommen. Die Straßen, die Gebäude und die Bäume. Nicht hochauflösend in 3D vorbereitetes Gebiet kann das autonome Auto nicht befahren.
Wir sprechen hier von Autonomie Level 4, Autos, die auch ohne Fahrer fahren können. Man kann das Auto quasi rufen, komm vor meine Tür. Eine Stufe drunter ist die Autonomie Level 3, bei der Fahrerinnen oder Fahrer im Auto sitzen müssen, aber ohne Lenkrad, Blinker, Pedale und so weiter bedienen zu müssen. Mercedes in Stuttgart geht diesen Level 3 Weg als eine der ersten weltweit in ziemlich großem Maßstab. Für 5.000 Euro Zusatzkosten kann man bei zwei Modellen dieses Konzerns die zarte Autonomieversuchung freischalten. Zart deswegen, weil sie nur für Geschwindigkeiten bis 60 Stundenkilometern auf Autobahnen zugelassen ist, vorläufig.
Mein Name ist Gregor Kugelmann, bin bei Mercedes-Benz PKW verantwortlich für die Entwicklung der Fahrerassistenzsysteme Level 2 und Level 3. Der Bereich bewegt sich von der Systemdefinition und der Systemarchitektur bis hin zur letztendlich Erprobung auf Kundenebene.
Herr Kugelmann, sieht Ihr Level 3-Wagen die Welt in 2D oder in 3D?
Wir sehen die Welt selbstverständlich, wie der menschliche Fahrer auch, dreidimensional. Dazu nutzen wir die Daten unserer verschiedenen Sensoriken wie LIDAR, Stereokamera, Radar und Ultraschall-Sensoren, die letztendlich in einem fusionierten Gesamtbild unsere dreidimensionale Abbildungsmöglichkeit der Umwelt darlegen.
Wenn er sie in 3D sieht und versteht, dass die beiden Quader rechts parkende LKW sind, wird er vorsichtiger vorbeifahren, weil zwischen parkenden LKW plötzlich Fußgänger auftauchen können?
Also wir können durchaus unterscheiden zwischen LKWs, zwischen PKWs, zwischen Fußgängern und zwischen Zweiradfahrern zum Beispiel. Da nutzen wir wieder den Radarsensor, aber auch die Bildverarbeitung unserer intelligenten Kamera. Wobei es auf der Autobahn, und dafür ist unser System letztendlich zugelassen, es relativ unwahrscheinlich ist, dass Fußgänger zwischen den LKWs hervorspringen. Aber auch für den Fall sind wir von der Sensorik und vom Systemverhalten her gut gerüstet.
Ich gehe davon aus, dass die Entscheidungsfindung an Bord mit einer implementierten künstlichen Intelligenz-Software stattfindet, also mit neuronalen Netzen. Sind trotz KI manche Dinge des autonomen Fahrens bei Ihnen klassisch, also deterministisch einprogrammiert?
Also in unserem Level-3-System, dem Drive Pilot, arbeiten wir ohne den Einsatz von künstlicher Intelligenz, sondern wir nutzen klassische und deterministische Entscheidungsprinzipien. Wir haben deshalb auch keine KI zum Einsatz, weil bei uns Sicherheit eben oberste Priorität hat. Und bei einer KI kann es bei einem selbstlernenden System schon vorkommen, dass es eine für uns falsche Entscheidung treffen könnte. Zumal bei der KI die Herausforderung ist, wie sichere ich die letztendlich final ab bis zum Kunden, weil sich selbst weiterentwickelnde und weiter lernende Systeme entwickeln sich natürlich auch so, wie ich sie vorher nicht unbedingt absichern kann. Wir haben in der Entwicklungsphase des Drive Pilot haben wir künstliche Intelligenz eingesetzt, zum Beispiel um unsere Sensoriken zu trainieren, um die Kamera im Speziellen zu trainieren auf unterschiedliche Schilder, Verhaltensmuster oder Fahrzeugtypen. Aber wir haben die künstliche Intelligenz nur in der Entwicklungsphase benutzt und das, was im Kundenfahrzeug draußen ist, hat eine deterministische Entscheidungsprinzipie als Grundlage.
Wie trainiert Mercedes die Flotte eigentlich weiter? Wie wertet sie das Training dann aus und wie schiebt sie es in die Fahrzeuge zurück? Wir denken an Car2X, also Auto in die Umgebung.
Prinzipiell trainieren wir die Flotte nicht weiter, denn wir glauben, unsere Kunden sind keine Beta-Tester, sondern wir haben mit der Zertifizierung des Systems eine vollumfängliche Entwicklung und auch Zulassung und auch Testserie abgeschlossen. Natürlich, die Fahrzeuge erkennen zum Beispiel Fußgänger oder Baustellen, melden die über Car2X in die Cloud, worüber alle anderen Fahrzeuge, die in der Cloud angebunden sind, natürlich profitieren und diese Informationen mitverarbeiten können.
Ist es dann nicht nötig und wünschenswert, dass der Wagen möglichst immer online ist und Verbindung zum Server hat?
Wir wünschen uns bei Mercedes-Benz natürlich eine flächendeckende Netzabdeckung. Die ist aber nicht unbedingt erforderlich, um den Drive Pilot aktiv zu halten. Der kommt auch eine gewisse Zeit ohne Datennetzabdeckung aus. Aber wie beschrieben, die Car2X-Kommunikation lebt natürlich, vor allem in Echtzeit, von der flächendeckenden Netzabdeckung. Von daher, ja, je mehr, je besser in dem Falle.
Bei Ihren Erfahrungen mit dem Drive Pilot, also Ihrem Autonomie-Modul Level 3 in manchen Versionen der S-Klasse, was gab es für Probleme? Was hat Sie da erstaunt? Wo musste schnell eingegriffen und abgedatet werden?
Und die größte Herausforderung war wirklich, die Vielzahl der auftretenden Situationen zu meistern. Dazu zählt zum Beispiel ein medizinischer Notfall vom Fahrer, der vielleicht nicht mehr reagieren kann. Es ist aber auch unglaublich, was in Deutschland auf der Autobahn auf den 13.191 Kilometern, für die wir das System zertifiziert haben, was zum Beispiel verlorene Ladung da rumliegen kann. Es gibt beschädigte Spurmarkierungen, wo unsere Sensorik dann nicht mehr 100% erkennen kann und vieles mehr. Meine Entwickler sind jeden Kilometer der Autobahn dieser 13.191 mehrfach abgefahren, auf allen Spuren innerhalb der Entwicklungsphase und auch innerhalb der Validierungsphase, bevor wir das System in die Zertifizierung und in den Verkauf gegeben haben.
Soweit Gregor Kugelmann, Leiter der Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen Level 2 und Level 3 bei Mercedes-Benz. Bisher eher ein vollautomatisches System für zähflüssigen Verkehr auf der Autobahn, aber mit der Erweiterung der UN-Regelung Nummer 157 werden bald auch 130 Stundenkilometer freigeschaltet werden.
Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 28.7.0.
So, schnell mal in der App checken, ob ich meine 10.000 Schritte heute schon... Was? Nur 1.200? Aber immerhin, alle in der Wohnung. Wozu soll man auch rausgehen bei diesem Wetter? Ja, App, ich weiß, dass der Trend nach unten geht. Nett, dass du mich per Push-Nachricht daran erinnerst. Danke für nichts. Weißt du, welcher Trend nach oben geht? Der auf der Waage. Was? Ihr seid noch nicht vernetzt? Die Waage und du? Na, dann wird es aber Zeit. Am Black Friday könnte ich mir eine Bluetooth-Waage kaufen, die ich sofort mit dem Handy und dem Kühlschrank vernetze. Könnte ich. Werde ich aber nicht. Ich habe keine Lust mehr auf Selbstoptimierung. Diese App hilft dir, die beste Version deiner selbst zu werden. Ja, sehr schön. So wie 100 andere Apps auch. Die Smartwatch ermahnt mich, wenn ich nicht lange oder oft genug Hände wasche, so wie meine Mama damals. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr die beste Version meiner selbst werden. Ich will keine Selbstoptimierung mehr. Ich will Selbstdezimierung. Zum Glück gibt es auch dafür inzwischen jede Menge Apps, zum Beispiel Unhealth oder Wintastic oder Shitfit. Die erinnern mich ständig daran, genug Prosecco zu trinken. Sie ermahnen mich, falls ich die Treppe nehme, wenn es auch einen Fahrstuhl gibt. Sie posten meine Erfolge automatisch auf Social Media. Heute 2000 Kalorien bei nur 400 Schritten. Gönn dir zur Belohnung eine ganze Schwarzwälder Kirschtorte. Meine Smartwatch misst, ob ich auch genug Koffein im Blut habe und erinnert mich, mir den nächsten doppelten Espresso reinzuschütten. Das Handy piept erbärmlich, wenn ich zu viel Zeit weg vom Bildschirm verbringe. Auch der Schlaf wird überwacht. Wenn es zu gesund zugeht, soll ich schnell noch nachts den Kühlschrank plündern. Ja, das sind Apps nach meinem Geschmack. Nach einer Zeit werden sie mir so auf die Nerven gehen, wie es jetzt die ganzen Gesundheits-Apps tun. Ich werde aufhören, Zucker zu essen und Kaffee zu trinken, nur um die App zu ärgern. Ich werde aus Rache am Handy 15.000 Schritte pro Tag gehen. Ich werde die App zum Absturz bringen, indem ich ab jetzt keinen Alkohol mehr trinke.
Digitales Logbuch. Name.
Goldfarb. Laura.
File closed.
Und nun das Info-Update mit Piotr Heller.
Unternehmen in der Ukraine und Polen sind mit einer neuartigen Erpressungssoftware angegriffen worden. Das meldet der US-Konzern Microsoft, der die Fälle analysiert hat. Ziel der Attacken seien Verkehrs- und Logistikunternehmen gewesen. Die Angreifer hätten die Computersysteme der Firmen mit einer bislang unbekannten Schadsoftware verschlüsselt und Lösegeld für die Entschlüsselung gefordert. Diese Erpressungsmethode heißt in der Fachwelt Ransomware. Die Aktion scheint koordiniert gewesen zu sein. Die Attacken auf die einzelnen Firmen ereigneten sich alle innerhalb einer Stunde am vergangenen Dienstag. Die Angreifer mussten laut Microsoft vorab in die Systeme gedrungen sein und auf den richtigen Moment gewartet haben. Die Experten konnten die Angriffe keiner bekannten Hackergruppe zuordnen, jedoch deckten sich die Ziele mit denen russischer Cyberattacken.
Der Bundesregierung geht die geplante Chat-Kontrolle zu weit.
Hintergrund sind Pläne der EU-Kommission zur Bekämpfung von Kinderpornografie. Der Kommission zufolge sollen Gerichte oder Behörden Internetunternehmen verpflichten können, die Inhalte auf ihren Diensten nach Kinderpornografie zu scannen. Das würde etwa auch verschlüsselte Chatnachrichten betreffen. Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP erklärte jetzt, dass dies übers Ziel hinausschieße. Die sogenannte Chatkontrolle habe in einem Rechtsstaat nichts zu suchen.
Die Kölner Staatsanwaltschaft geht einem möglichen Cyberangriff im Landtag von Nordrhein-Westfalen nach.
Ausgangspunkt der Ermittlungen ist ein IT-Vorfall im September. Damals hat die Firewall des Landtags den Verbindungsversuch zu einer IP-Adresse unterbunden, die auf einer Warnliste des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik steht. Danach tauchte ein weiterer Fall auf, der zum Laptop des grünen Abgeordneten Martin Metz führte. Die Staatsanwaltschaft führt Metz nun als Zeugen bzw. Geschädigten. Laut Informationen der Deutschen Presseagentur haben die Ermittler eine Spionagesoftware im Verdacht, die die IP-Adresse ohne Wissen des Abgeordneten angewählt haben könnte. Es sei möglich, dass so von außen auf den Rechner zugegriffen wurde.
Jeder sechste Schüler hat schon mal Cybermobbing erlebt.
Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Bündnisses gegen Cybermobbing und der Technikerkrankenkasse. Am häufigsten berichteten die Opfer von Online-Beschimpfungen, gefolgt von Gerüchten sowie Erpressung und Bedrohung. Ein Viertel der Betroffenen gab laut den Studienautoren an, bereits Suizidgedanken gehabt zu haben.
SpaceX stellt die Finanzierung seines Satelliteninternets über der Ukraine in Frage.
Das US-Unternehmen könne das bestehende System nicht für immer finanzieren, schrieb Firmengründer Elon Musk gestern auf Twitter. Das Starlink genannte Satelliteninternet ist für die Ukraine im Krieg gegen Russland wichtig. Unter anderem stützen sich die ukrainischen Streitkräfte bei ihrer Gegenoffensive auf die Internetverbindungen. Vor etwa einer Woche meldeten ukrainische Truppen Ausfälle des Starlink-Internets entlang der Frontlinie sowie in jüngst zurückeroberten Gebieten. Inzwischen seien einige der Verbindungen wiederhergestellt, schrieb die Financial Times am Mittwoch.
Der Bundesgerichtshof hat eine Entscheidung zu Netzsperren bei Urheberrechtsverletzungen getroffen.
Die Sperrung von Inhalten im Internet darf nur das letzte Mittel sein. Davor müssen die Rechteinhaber alle anderen möglichen Wege ausgeschöpft haben. In dem konkreten Fall klagten Wissenschaftsverlage gegen die Telekom. Sie wollten durchsetzen, dass der Internetanbieter den Zugang zu zwei Diensten sperrt, über die urheberrechtlich geschützte wissenschaftliche Arbeiten zugänglich sind. Zunächst hatte das Oberlandesgericht München die Klage abgewiesen.
Das türkische Parlament verabschiedete ein Gesetz gegen Falschnachrichten.
Das Gesetz sieht Haftstrafen für die Verbreitung von Falschinformationen vor. Es wird Einfluss auf soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter haben. Die Unternehmen müssen die Daten von Nutzern herausgeben, die gegen das Gesetz verstoßen. Sollten sie dem nicht nachkommen, können Behörden ihnen verbieten, Werbung zu betreiben oder ihre Datenflüsse drosseln. Die EU zeigte sich besorgt, das Gesetz könnte die Meinungsfreiheit und unabhängige Medien einschränken.
Sternzeit, 15. Oktober. Asteroideneinschlag abgesagt. Am 2. April 2052 wird ein 50 Meter großer Asteroid an der Erde vorbeiziehen und nicht auf ihr einschlagen, wie man einige Monate lang befürchtet hatte. Das Objekt mit der Fachbezeichnung 2021 QM1 war im vergangenen Jahr einer automatischen Himmelsüberwachung auf dem Mount Lemmon in Arizona ins Netz gegangen. In jeder dunklen Nacht werden etwa ein Dutzend neue Asteroiden entdeckt, die der Erde auf einige Millionen Kilometer nahe kommen. Auch QM1 schien zunächst nichts Besonderes zu sein. Nach weiteren Beobachtungen ergab dann allerdings die Berechnung der Umlaufbahn, dass dieses Objekt in 30 Jahren der Erde gefährlich nahe kommen könnte. Ein Asteroid mit 50 Metern Durchmesser verwüstet bei einem Einschlag ganze Länder. Als weitere Beobachtungen für mehr Klarheit sorgen sollten, stand QM1 von der Erde aus gesehen Richtung Sonne und war nicht zu sehen. Als das Objekt schließlich wieder am Himmel auftauchte, hatte es sich weit von der Erde entfernt und war äußerst lichtschwach. Doch einem Team des Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte in Chile gelang es tatsächlich, das Lichtpünktchen im Gewimmel der Milchstraßensterne auszumachen. Nie zuvor hatten Fachleute einen so schwachen Asteroiden beobachtet. Die Mühe hat sich gelohnt. Mit der neuen Beobachtung vor einigen Monaten ließ sich die Bahn viel genauer bestimmen und Entwarnung geben. QM1 ist kosmische Dutzendware. Von ihm geht keine Gefahr für die Erde aus.
Das war Forschung aktuell, Computer und Kommunikation, heute mit dem Schwerpunkt autonomes Autofahren. Am Mikrofon war Maximilian Schönherr. Nach den Nachrichten geht es in der Sendung Streitkultur um die Beschränkung des Handels mit der Volksrepublik China.